Es mag vielleicht keine einfache Phase sein, aber es ist doch keine, die nur negativ ist. Man wird klarer in dem, was einem gut tut und auch darin, was einem vielleicht nicht mehr gut tut.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Welt der Frauen zum Hören. Mein Name ist Ursel Nenzig, ich bin Redakteurin und Autorin des Magazins und hoste diesen Podcast. Ich bin wie gewohnt auch nicht alleine hier, sondern habe eine Gästin. Wobei, nein, eigentlich ist es umgekehrt. Ich bin die Gästin, nämlich ich bin zu Gast in der Praxis von Eveline Dierriedl, Fachärztin für Gynäkologie. Und ja, wir sitzen hier in ihrer Praxis im niederösterreichischen Amstetten. Schön, dass Sie da sind und danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Heute ist ein schöner, sonniger Tag, das passt perfekt.
Sehr gut. Das Thema Menopause, das begleitet uns als Magazin durch dieses ganze Jahr. Wir greifen es immer wieder auf, sowohl im Magazin als auch online, bei unseren Veranstaltungen und eben auch hier im Podcast. Warum machen wir das? Weil es eben ja alle Frauen betrifft, zumindest alle, die das Privileg genießen, auch älter zu werden. Und trotzdem erst erstaunlich wenig darüber gesprochen und geschrieben wird. Es kann also eigentlich gar nicht zu oft thematisiert werden, denke ich mir. Frau Dr. Dierriedl, schön langsam, so zumindest ist mein Eindruck, kommt das Thema Menopause dorthin, wo es hingehört? In die Gespräche zwischen Frauen, in die Medien, in Filme, in Büchern und so weiter. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, ich erlebe gerade sehr deutlich, dass die Wechseljahre endlich den Raum bekommen, den sie nie hatten. Viel zu lange war das ein Thema, das eher im Verborgenen stattgefunden hat. Etwas, worüber man einfach nicht gesprochen hat. Es ändert sich auch die gesellschaftliche Haltung. Frauen sprechen jetzt offener darüber, sie tauschen sich aus untereinander und dadurch entsteht ein Gefühl von Verbundenheit. Mhm. Genau dieses »Ich bin nicht allein« ist für viele Frauen unglaublich entlastend. Auch während so Themen rund um den weiblichen Körper, wie zum Beispiel Menstruation oder die mentale Gesundheit, wie geht's meiner Psyche? Das war früher tabuisiert und diese Gespräche, die werden jetzt offener angesprochen. Politikerinnen, Prominente melden sich zu Wort zu diesem Thema in Talkshows, Podcasts, sozialen Medien und dadurch werden die Wechseljahre greifbarer.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Und haben Sie auch gleichzeitig das Gefühl, dass die Frauen, die zu Ihnen in die Praxis kommen, schon ein bisschen mehr wissen mittlerweile? Also hat sich das in den letzten Jahren auch verändert?
Ja, die meisten Frauen kommen tatsächlich mit einem gewissen Vorwissen in meine Sprechstunde und das spüre ich sofort. Sie haben bereits gelesen, sie schon informiert, aber was sie mitbringen, ist oft mehr als nur Wissen. Es ist auch eine Mischung aus Hoffnung, aber auch Verunsicherung und manchmal auch Frust.
Was ist die Hoffnung, die Sie ansprechen?
Die Hoffnung ist, dass sie mit ihren Beschwerden ernst genommen werden, dass es dann Hilfe gibt, die leicht umzusetzen ist. Mhm. Und das Gefühl, ernst genommen zu werden, ist für viele fast genauso wichtig, wie dann die Therapie, wie die Behandlung dann selbst.
Ja. Das kennt man, glaube ich. Ich glaube, jede Person, die schon mal mit einer körperlichen Beschwerde oder einer Frage irgendwo hingekommen ist, kennt dieses Gefühl, hoffentlich werde ich ernst genommen, hoffentlich werde ich jetzt nicht.
Ja, da gibt es auch den Begriff vom Medical Gaslighting. Das ist so ein Verharmlosen, so ein Abspielen der Symptome. Geht, die übertreibt schon wieder, geht. Es ist nicht so schlimm, geht, du musst einfach durch.
Das ist sicher was hauptsächlich Frauen natürlich erleben.
Ja, natürlich, ja.
Was mir jetzt gerade in unseren ersten Sätzen aufgefallen ist, wir sprechen ganz salopp von der Menopause. Ich würde ganz gerne diese Begrifflichkeit definieren. Was ist die Menopause eigentlich?
Ja, so umgangssprachlich reden wir wirklich immer von der Menopause. Das ist auch gut so. Wenn man es jetzt wirklich rein medizinisch betrachtet, ist die Menopause ein einziger Tag im Leben einer Frau. Das ist der Tag der allerletzten Regelblutung. Das weiß man natürlich erst dann im Nachhinein, wann das war. Die Begriffe sind folgende. Also die Zeit vor der Menopause, vor der letzten Regelblutung, ist die Prämenopause bzw. die Perimenopause. Und dann alles danach ist dann die Postmenopause.
Mhm. Okay, das heißt, eigentlich wäre der Begriff Wechseljahre, wenn wir diese ganze Phase betrachten wollen, zutreffender.
Ja, genau. Wechseljahre oder Klimakterium.
Okay. Ja, ich glaube, da haben wir schon einen Irrtum ausgeräumt. Es gibt ganz viele Irrtümer rund um das Thema. Was sind denn die größten Irrtümer? Also ich hatte zum Beispiel auch lange nicht am Schirm, wie früh das losgeht. Bei manchen Frauen eben schon in ihren 30ern. Aber was kursieren denn für große Irrtümer um die Wechseljahre?
Die größten Irrtümer sind sicher die, dass man die Wechseljahrbeschwerden aushalten muss und da einfach durch muss. Ein weiterer großer Irrtum ist, dass Frauen glauben, sie sind einfach noch viel zu jung für die Wechseljahre. Mhm. Die Wechseljahre können wirklich tatsächlich schon mit Ende 30, Anfang 40 anfangen. Die ersten Beschwerden können da schon auftreten.
Mhm. Apropos Beschwerden, das Klischee ist ja die schwitzende Frau, die Hitzewallungen hat. Meistens, so meine Beobachtung, wird das sogar noch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen beziehungsweise verharmlost. Die Hitzewallung so ein bisschen als Gag betrachtet. So ohne ist das aber gar nicht, diese Hitzewallungen, oder?
Ganz und gar nicht. Das ist genau das Problem mit dem Klischee. Die schwitzende Frau, die wird oft belächelt. Mhm. Und dabei steckt aber ganz ein komplexer hormoneller Umstellungsprozess. Die Hitzewallung ist zwar das bekannteste Symptom, aber nur die Spitze, muss man sich vorstellen, so vom Eisberg. Was sie nach außen wie ein bisschen schwitzen ausschaut, kann sich für die Frau anfühlen wie eine plötzliche Hitzeattacke mit Herzklopfen, nächtliches Aufwachen. Ich habe letztens eine Patientin da gehabt, die hat gesagt, sie wacht 8-mal in der Nacht auf.
Das heißt, das hatte noch Auswirkungen einfach auf ihren ganzen Tag.
Genau. Und es liegt auch da so ein Missverhältnis vor. Das Symptom, das wird so banal dargestellt. So, ja, das bisschen Schwitzen, das hält man schon aus. Und es wird die Belastung dahinter dann unterschätzt.
Mhm. Es gibt aber auch noch weitere Beschwerden und viele davon, bei denen kommt man nicht gleich auf die Idee, ha, das könnte der Wechsel sein.
Ja,
welche
genau.
Könnten das denn zum Beispiel sein?
Neben der Hitze kann genauso eine extreme Kälte ein Symptom sein. Mhm. Dann natürlich Stimmungsschwankungen, Panikattacken, Depression. Mhm. Also ich habe sehr viele Frauen, die um die 50 auf einmal eine neu auftretende Depression haben. Da lohnt es sich immer, auf die Hormone zu schauen. Mhm. Weil das fällt den Frauen schwer, sich zu konzentrieren. Da gibt es den Ausdruck Brain Fog, wie so ein Hirnnebel. Mhm. Und so auch ein Austrocknen dann der Schleimhäute, trockenes Auge, Tinnitus. Oder auch Geräuschempfindlichkeit. Man hält die Geräusche nicht mehr so gut aus. Dann Trockenheit im Mund, am Darm. Es kann ein bisschen zum Blähbauch kommen. Und ein ganz großer Symptomkomplex, der auch zu den Wechseljahrbeschwerden gehört, sind die Beschwerden im Intimbereich. Mhm. Viele Frauen glauben, sie haben einen Pilz, es juckt, es brennt, es tut weh beim Geschlechtsverkehr. Dabei ist es diese trockene Schleimhaut, die die Frauen dann belastet. Auch natürlich Reizblase mit ständigem Harndrang. Die Frauen, die trauen sich dann oft nicht mehr mit am Bus mitzufahren, weil sie sagen, ich muss ständig auf die Toilette. Mhm. Oder auch Harnverlust.
Mhm. Was ich immer wieder höre und das überrascht mich oder schockiert mich, ist, dass eben auch nicht alle Frauenärztinnen und Frauenärzte sich mit dem Thema der Wechseljahre wirklich gut auskennen und mit diesen Hormonen. Wie kann das sein?
Naja, zum einen hatten die Wechseljahre, generell die Lehre von den Hormonen im bisherigen Medizinstudium, so ein stiefmütterliches Dasein. Im Fach Gynäkologie ganz wenig. Mehr wurden und werden Hormone in der Innenmedizin gelehrt, wie zum Beispiel bei Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen. Und zum anderen erfordert das ein hohes persönliches Engagement, sich mit Wechseljahrbeschwerden auseinanderzusetzen. Mhm. Und Fortbildung ist freiwillig. Und wer sich als Arzt oder Ärztin nicht aktiv dafür interessiert, der bleibt schnell dann bei alten Leitlinien. Und das Wissen wird dann nicht aktualisiert und ist veraltet. Mhm. Außerdem ist dann die Beratung der Frauen ja doch sehr zeitintensiv. Mhm. Und das ist eine Leistung, die wird von den Krankenkassen nicht hoch abgegolten.
Ja. Wie war das denn bei Ihnen? Sie haben sich ja aus Eigeninitiative, Eigenengagement da reingetigert. Woher kam das Interesse und wie hat sich das ergeben? Ja,
das war eigentlich schon immer da. Im Studium hatte ich einen hervorragenden Lehrer, den Professor Dr. Huber. Mhm. Und er dürfte mich so geprägt haben, dass ich immer schon mein ganzes Leben wusste, wenn ich einmal Beschwerden bekomme, dann nehme ich etwas. Mhm. Diese Hormone, die üben auf mich ja ganz eine große Faszination aus. Das sind so kleine, winzige Botenstoffe und die beeinflussen alles in unserem Körper. Mhm. Die Körperfunktionen, unsere Stimmung, ja sogar, ob wir wen sympathisch finden oder auch nicht.
Ja, spannend. Waren Sie dann schon als Frauenärztin aktiv, als Sie beschlossen haben, jetzt möchte ich mich in dieses Thema vertiefen?
Ja, natürlich, auch aus meiner eigenen Geschichte heraus. Mhm. Habe ich dann in Eigeninitiative Kurse, Fortbildungen, Kongresse besucht. Mhm. Und es ist für mich ganz schön zu sehen, wie man dann Menschen damit helfen kann. Mhm. Und man findet dann bei sehr vielen Beschwerden ganz rasch eine Lösung.
Das heißt, Sie hatten selber Beschwerden und sind deswegen auch auf dieses Thema gekommen?
Ja, genau so war es.
Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen in der Eigenverantwortung der Ärzte und Ärztinnen. Genau. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie jetzt auch über Ihre eigene Geschichte so ein bisschen reflektieren, dass so viele Frauen damit in Niederösterreich habe ich gelernt, sagt man, abgeschaselt werden.
Ja.
Ja, man muss das halt einfach aushalten, da muss man durch. Was macht das mit Ihnen? Ja,
das beschäftigt mich Tag für Tag sehr. Und ehrlich gesagt, macht mich das auch ein bisschen betroffen. Ja. Mhm. Es macht mich betroffen zu sehen, wie viele Frauen die Beschwerden einfach aushalten, oft über Jahre hinweg, weil sie glauben, das muss so sein.
Mhm.
Und dahinter steckt aber so eine fehlende Aufklärung. Und das alte Bild vom, das gehört halt dazu zum Älterwerden, das ist ja natürlich. Und auch die Gewohnheit der Frau, sich nicht an die erste Stelle zu setzen, sondern alle anderen, den Mann, die Kinder, manche sogar den Hund.
Wahnsinn. Das heißt, das ist auch was Sie einfach erleben und genau, was Sie jetzt aus Erfahrung wissen.
Ja, das höre ich sehr oft.
Mhm. Dann kommt natürlich dazu, dass nicht jede Frau die Möglichkeit hat, sich privat beraten zu lassen bei einer Privatärztin. Das ist einfach die zwei oder sogar mehr Klassen Medizin, die wir nun mal haben. Wann und wohin gehe ich denn, wenn ich Beschwerden habe? Wie kann ich eine Arzt oder eine Ärztin finden, die mir da weiterhilft?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gute Hilfe, das soll nicht vom Geldbörsel abhängen. Auch im öffentlichen System gibt es Wege, Unterstützung zu bekommen. Die erste Anlaufstelle ist natürlich der Frauenarzt, die Frauenärztin, auch im Kassensystem. Und wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, dann ist auch Wechseln völlig legitim.
Mhm. Das heißt, ich kann so oft ich möchte den Arzt oder die Ärztin wechseln. Ist das im Kassensystem möglich?
Quartalsweise schon. Mhm. Ja. Viele Frauen wechseln dann einmal zur Wahlärztin und machen Vorsorgeuntersuchungen im Kassensystem.
Okay, das heißt, man kann sich das auch so überlegen, dass man sich das vielleicht einmal leistet.
Ja, genau.
Eine private Sprechstunde.
Genau.
Und dann mit dem Befund oder mit dem Wissen, das man dort erwirbt, zum, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, normalen Kassenarzt und normalen Kassenärztin zurückgeht.
Genau, das kann man auf jeden Fall machen. Dann gibt es Frauenberatungsstellen oder auch die Selbsthilfegruppe Feuerfrauen und die bieten niederschwellige Hilfe an, gratis. Und dort bekommt man Aufklärung und Orientierung und auch Weitervermittlung.
Ich glaube, dass viele Frauen auch gehemmt sind, die Ärztin zu wechseln. Oft vielleicht auch in einem kleineren Ort, weil es nun mal einfach die Ärztin ist, zu der man geht. Wie ist das aus Ihrer Sicht als Praktikerin? Muss man da eine Scheu haben? Wie kann man denn das den Frauen nehmen, diese Last?
Ja. Nein, überhaupt nicht. Also es ist durchaus okay, dass man sich verschiedene Meinungen einholt. Das ist sogar auch sehr wichtig.
Mhm. Mhm. Okay, das heißt, da brauchen wir nicht uns schlecht fühlen.
Nein. Damit wissen wir Ärzte gut umzugehen.
Ja. Was sicher für viele Frauen ein großes Thema ist, ist eben, Sie haben es schon angesprochen, die Hormone, die Sie besonders faszinieren. Und ich glaube, die große, große Frage, die sich sicher auch unsere Leserinnen stellen, ist, Hormone nehmen, ja oder nein?
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon, ich weiß schon, wir können hier auf keinen Fall eine medizinische Konsultation ersetzen.
Ja.
Aber brauchen wir denn alle Hormone, um gut durch die Menopause, durch die Wechseljahre zu kommen?
Ja, es ist tatsächlich eine ganz große und auch eine emotionale Frage. Hormone, ja oder nein? Die trennt so wirklich die Gegner von den Befürwortern. Mm. Und da muss ich sagen, es gibt nicht einen richtigen Weg für alle. One size fits all funktioniert da einfach nicht.
Mm.
Jede Frau bringt ihre eigene Geschichte mit, ihren Körper, ihre Beschwerden, ihre Lebenssituation. Manche kommen mit der Umstellung ganz gut zurecht und finden andere Wege, zum Beispiel Kraft, Ausdauer, Training, Yoga, Nährstofftherapie, Phytotherapie, TCM, Akupunktur. Und für andere Frauen reicht es wieder nicht aus. Da können dann Hormone eine enorme Entlastung sein. Mhm. Aber was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist, zu sagen, ist Folgendes. Hormone haben auch eine Schutzfunktion im Körper. Sie schützen unseren Knochen, unser Gehirn, unser Herz-Kreislauf-System. Und gerade bei dem Thema dürfen wir eine Gruppe von Frauen dann nicht aus dem Blick verlieren. Frauen, die keine Hormone nehmen dürfen, zum Beispiel nach Brustkrebs.
Okay.
Und für diese Frauen ist die Situation oft besonders belastend. Die haben die gleichen Beschwerden, oft sogar aufgrund der Antihormontherapie, stärker ausgeprägt. Und gleichzeitig fällt eine wirksame Therapieoption, also die der Hormone, weg. Und die fühlen sich nicht selten ein Stück damit alleingelassen. Und da ist es dann umso wichtiger, dass man sagt, auch hier gibt es Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Lasertherapie vaginal angewandt und das ist eine sanfte, total hormonfreie Therapieoption, wenn die Scheidehimmel immer trockener wird oder wenn die Reizblase sich meldet.
Das heißt, der Laser ist eine Methode, die Symptome in dem Bereich zu behandeln?
Auf jeden Fall und der Laser regeneriert auch das Gewebe.
Verstehe, das heißt, das Gewebe wird dann wieder...
Es wird gestärkt und es kommt zur vermehrten Bildung dann von Kollagen und auch von Blutgefäßen. Das ist eine große Linderung für Frauen, die keine Hormone nehmen wollen oder nicht dürfen.
Ich nehme aber nicht an, dass das die Kasse bezahlt, oder?
Naja, das ist leider eine Privatleistung, muss ich sagen. Und da wären wir aber in Richtung Prävention unterwegs. Es würde... den Frauen sehr viel bringen, wenn das präventiv eingesetzt werden würde.
Ja, wer weiß, vielleicht wird das ja auch noch zur Kassenleistung, wenn die Botschaft ein bisschen sickert.
Ja, das hoffe ich.
Das wäre natürlich wichtig. Was sind denn sonst so die Abwägungen Pro-Kontra-Hormone?
Also ich sage den Frauen immer so, wenn die Beschwerden so stark sind, dass sie meine Lebensqualität beeinträchtigen, wenn ich nicht mehr schlafen kann, weil mir die Gelenke wehtun, da werden wir vielleicht noch und noch dazu kommen, dass die Gelenksbeschwerden oft gar nicht so in den Zusammenhang gebracht werden mit Wechseljahrbeschwerden. Oder wir können, kann Ihnen das gleich erzählen, die Frauen, die sagen, ich habe so eine Morgensteifigkeit. Meine Fingergelenke, die tun so weh. Und wenn ich dann länger gegangen bin, dann komme ich wieder in Gang und dann werden die Beschwerden wieder besser. Das ist ein klassisches Hormonmangelsymptom. Oder auch diese Frosenschulter, diese Schmerzen in der Schulter oder wochenlang Hüfte, dann wieder Knie oder die Sprunggelenke.
Das heißt, es kann auch so wandern durch die Gelenke.
Genau, das wandert so wochenweise. Dann werden unzählige Untersuchungen gemacht, Röntgen, dann natürlich auch Rheumafaktoren. Natürlich kann man auch Rheuma haben, aber man sollte mal an das Logischste denken. Es werden auch teure Untersuchungen wie MRTs durchgeführt. Aber man sollte die Hormone dann nicht aus dem Blick verlieren.
Das heißt, wenn Frauen in, ich sage jetzt mal rund um 50 Kniebeschwerden haben, jetzt beispielsweise gehen sie wahrscheinlich zum Orthopäden.
Genau.
Der Orthopäde wiederum ist aber überhaupt nicht ausgebildet auf Wechselbeschwerden, richtig?
Ja, genau.
Okay, und dann würde man eine Odyssee.
Ja, und da würde man wünschen, dass die Ärzte von anderen Fachbereichen auch ein bisschen auf die Hormone schauen.
Ja,
um da zurückzukommen auf die Lebensqualität, also wann ich Hormone brauche. Wenn ich dann wirklich, wie gesagt, dann so Schmerzen habe in den Gelenken oder die Trockenheit einfach so voranschreitet, dann sollte man schon über Hormone nachdenken. Gell? Und da bringt uns auch ein Hormonstatus weiter. Da steht dann drauf, wie es um die Hormone ausschaut, ob sie erniedrigt sind oder ob sie noch normal sind.
Wie oft muss man so einen Hormonstatus machen, weil das ja sehr schwankt?
Prinzipiell empfehle ich den Frauen immer so mit Beginn der Beschwerden einen Hormonstatus zu machen. Wenn sie unter laufender Kontrolle sind in der Ordination, schaue ich immer wieder in Halbjahresabständen auf die Hormone.
Okay. Es ist sehr, sehr wichtig, denke ich mir, dass wir das im Hinterkopf haben. Achtung, diese Beschwerden könnten alle der Wechsel sein. Gleichzeitig wollen wir natürlich jetzt nicht, dass Angst und Schrecken verbreitet wird vor dem Wechsel.
Genau so ist es.
Es gibt ja durchaus Frauen, die gut durch den Wechsel kommen, ohne jegliche Hilfe oder mit nur geringer Anpassung des Lebensstils.
Genau, das sehe ich immer wieder. Frauen, die gut informiert sind und eine hohe Selbstfürsorge haben, dass denen deutlich besser geht, mhm, als wie eine Frau, die nie so drauf geachtet hat auf ihren Lebensstil.
Wie meinen Sie zum Beispiel Selbstfürsorge?
Selbstfürsorge ist gute Ernährung, okay, Bewegung machen, Schlaf machen, schauen auf die mentale Gesundheit. Mhm.
Ja, das ist natürlich in diesen Jahren in einem Frauenleben kommt natürlich vieles zusammen. Das genau, ist sicher auch ein genau. Thema, die ja. berühmte ja. Rush-Hour des ja. Lebens.
Ja, genau, genau.
Wenn die Kinder Teenager sind und die Eltern pflegebedürftig werden, ja, der genau. Job verfordert ja. einen. Ja. Und dann kommt noch sowas dazu, das ist natürlich schon eine Herausforderung.
Absolut. Und man darf diese Mental Load auch nicht unterschätzen. Immer für alle an alles denken.
Ja.
Das ist auch sehr kräftezehrend.
Ja. Weit verbreitet ist die Annahme eben, dass die Wechseljahre eine schreckliche Zeit für Frauen sind, dass das sozusagen, wie soll ich sagen, das Anfang vom Ende ist und der Beginn von einer Phase, wo wir nicht mehr in unserer Reproduktion sind, unsere Reproduktivität eben vorbei ist. Und diese Phase kann aber ja auch sehr viel mehr sein. Das kann ja für viele Frauen eine tolle Zeit sein, wo sie vor Energie strotzen. Ja. Beobachten Sie das auch?
Auf jeden Fall, das sehe ich. Man wird klarer in dem, was einem gut tut und auch darin, was einem vielleicht nicht mehr gut tut. Und ja, es mag vielleicht keine einfache Phase sein, aber es ist doch keine, die nur negativ ist. Und wenn man versteht, was im Körper passiert und sich Unterstützung holt, dann kann daraus durchaus was Kraftvolles entstehen.
Schön. Sie haben vorhin schon so leicht anklingen lassen von Ihrer eigenen Wechselgeschichte. Wie ist es Ihnen denn selber ergangen?
Ich erlebe die Wechseljahre nicht als plötzlichen Einschnitt. Also ich bin 52 und eigentlich kann man sagen, so mittendrin in dem Wechsel, sondern eher so als eine leise Veränderung, die sich nach und nach in den Alltag einschleicht. Was mich am meisten überrascht, ist nicht das Offensichtliche wie diese Hitzewallungen, sondern das diffuse Gefühl, einfach ein bisschen weniger belastbarer zu sein und emotional auch dünnhäutiger. Und Dinge, die früher ganz selbstverständlich für mich waren, kosten auf einmal plötzlich mehr Kraft.
Wie gehen Sie damit um?
Ich betreibe auch Selbstfürsorge, grenze mich von dem ab, was mir nicht mehr gut tut und nehme natürlich auch bioidente Hormone, probiere alles selber auch an mir aus, also die Hormontherapie und auch die Lasertherapie und dann, wenn man das selber mal gefühlt hat, dann kann man das auch besser weitergeben.
Ja, ist es wahrscheinlich vielleicht für manche Frauen tatsächlich auch ratsam, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen einschränkend, aber vielleicht ist auch eine weibliche Frauenärztin in so einer Phase die bessere Wahl? Oder?
Ja, da muss man halt eine Frauenärztin haben, die genau in den Wechseljahren sich befindet oder die Erfahrungen gemacht hat.
Ja.
Ich habe ein paar Kolleginnen, die gar nichts von dem halten, obwohl sie schon postmenopausal sind.
Okay.
Man kann das nicht so verallgemeinern. Gell?
Ja, das stimmt. Das war auch jetzt unfair den Männern gegenüber. Es gibt bestimmt ganz einfühlsame, tolle Frauen da draußen, die wir jetzt nicht irgendwie vorführen wollen. Ja. Aber es gibt ja tatsächlich diese Drittel, also ein Drittel aller Frauen hat tatsächlich gar keine Beschwerden. Stimmt das ungefähr?
Ja, genau. Das stimmt. Es gibt die Drittelregel, also ein Drittel der Frauen hat keine Beschwerden, ein Drittel hat leichte Beschwerden und ein Drittel ist dann tatsächlich mit den starken Beschwerden.
Ja, für die wollen wir natürlich besonders da sein. Also wir freuen uns für jede Frau, die kraftvoll und beschwerdefrei durch diese Zeit kommt.
Genau.
Und das ist natürlich super. Also man muss jetzt, glaube ich, auch nicht anfangen, Symptome zu suchen, wo keine sind.
Genau, so ist es.
Sondern man darf das auch einfach genießen, wenn es einem gut geht. Was haben Sie denn aus Ihrer eigenen Erfahrung unseren Hörerinnen, ich muss nicht gendern an dieser Stelle, ich wollte gerade sagen Hörerinnen und Hörern, aber wir können uns, glaube ich, auf die Hörerinnen beschränken.
Vielleicht hört doch ein Mann einmal zu.
Das hoffe ich, aber der hat vermutlich keine Wechselbeschwerden. Wobei, man sagt ja immer, dass Männer auch Art Wechseljahre durchlaufen, stimmt das?
Ja, das stimmt, aber da geht es nicht so abrupt, sondern das geht eher so ein ganz langsames Versiegen. Okay. Aber ich habe tatsächlich wirklich auch Frauen, die sagen, gibt es das für Männer auch? Ich möchte jetzt einen Test machen für meinen Mann, weil dem geht's nicht mehr so gut.
Okay.
Er hat so dieses klassische Burnout, kann das an den Hormonen liegen. Mhm. Und man kann tatsächlich auch die Hormone beim Mann sich anschauen.
Okay.
Der nimmt da dann das Testosteron ab und das DHEA, das ist so unser Jugend- und Powerhormon. Aber das geht nicht so abrupt wie bei uns Frauen.
Okay, gemein. Aber jedenfalls haben Sie vielleicht einfach noch einen ganz persönlichen Tipp aus Ihrer persönlichen Erfahrung und Expertise für unsere Hörerinnen.
Ja, mir ist ganz wichtig, dass wir Frauen uns Informationen einholen. Mhm. Ja, weil wenn wir gut informiert sind, dann wissen wir schon, wenn wir jetzt das Arztgespräch suchen, wenn wir Hilfe brauchen, worüber wir reden.
Mhm. Ich glaube, auf sein Arzt-Ärztinnen-Gespräch kann man sich ja auch vorbereiten. Ist das auch etwas, was Sie empfehlen?
Ja, ich sage den Frauen immer, bitte kommt schon vorinformiert. Mhm. Weil ich kann das in der Zeit gar nicht alles erklären. Es kommt nur ganz wenig an Prozent, kommt dann überhaupt an. Man ist aufgeregt. Mhm. Aber es kommen auch viele Frauen schon mit, wirklich, die sind mir die Liebsten, auf einen Zettel schon die ganzen Fragen aufgeschrieben. Gell? Mhm. Und so wissen wir beide, dass wir da gut unterwegs sind. Mhm. Ich habe auch im Wartezimmer habe ich dann schon einen Fragebogen, den Menopausen-Rating-Scale, den füllen dann schon die Frauen aus, den speichere ich dann immer, dass ich dann sehe, in weiterer Folge, was hat sich verbessert oder wo ist dann Luft nur noch
Es gibt ja auch so Apps, Meno-Tracker-Apps, wo man so die Symptome erfassen kann. Ist sowas auch etwas, was Ihnen hilft dann in der Befundung?
Ja, alles ist gut. Okay. Alles, was die Frauen mitbringen an alten Befunden, an aktuellen Befunden, das ist für mich gleich jedes kleine Pünktchen an zusätzlicher Information ist gut.
Mm. Kommen eigentlich viele Frauen in Begleitung, weil man ja auch manchmal den Rat bekommt, nimm dir ein quasi zweites Paar Ohren mit und ein zweites Paar Augen mit?
Also sehr erschöpfte Frauen, die schaffen es gar nicht mehr alleine hierher, die kommen dann in Begleitung meistens einer Freundin oder der Schwester, weil sie es selber aus eigener Kraft heraus nicht mehr schaffen. Mm. Männer kommen ganz selten mit.
Okay. Ja, also wir fassen zusammen. Informieren ist gut.
Genau.
Podcast wie dieser kann vielleicht auch was dazu beitragen.
Ja.
Unsere Artikel, unsere Online-Beiträge. Wir sind wirklich bemüht, dass wir da möglichst viele Informationen an die Frau bekommen, um dieses Thema einfach noch mehr, und ich sehe da wirklich eine gute Entwicklung, aber wir können es, glaube ich, noch mehr uns hernehmen und immer wieder drüber sprechen.
Das ist ganz wichtig, ja.
Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende mit dieser Folge, aber natürlich noch lange nicht mit dem Thema. Es gibt unendlich viel zu erfahren darüber und ich möchte mich herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Dirl, bedanken, dass ich heute hier sein durfte.
Ja, danke für den lieben Besuch.
Ja, sehr gerne. Und ja, dass wir eben so viel aus Ihrer persönlichen und beruflichen Erfahrung lernen dürfen. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und hoffentlich auch Hörern, bedanke ich mich für Ihr Interesse und fürs Dabeisein. Lassen Sie uns doch gerne einen Kommentar da, vergeben Sie eine gute Bewertung, teilen Sie und erzählen die anderen von unserem Podcast. Das alles hilft uns dabei, die Themen, die uns ebenso wichtig sind, weiter zu verbreiten. Ja, und da bleibt mir nur noch zu sagen, bis in 2 Wochen, wir hören uns.
Baba.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Übrigens, für unsere Leserinnen gibt es regelmäßig Bonusfolgen. Jetzt entdecken auf weltderfrauen.at. Lernen Sie uns und unsere Gästinnen noch besser kennen.